Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Schwarze Bilder fluten die sozialen Netzwerke. Wer seit gestern auf Facebook oder Instagram unterwegs war, der dürfte das kaum übersehen haben. Die schwarzen Bilder sind ein Zeichen der Solidarität mit den Demonstranten in den USA, die seit Tagen gegen Rassismus, Polizeigewalt und soziale Ungerechtigkeit auf die Straße gehen. Gut gemeint, aber noch lange nicht genug, das sagt die US-amerikanische Schriftstellerin Danielle Henderson über diesen virtuellen Protest. Sie fordert von ihren weißen Mitbürgerinnen und Mitbürgern deutlich mehr.
I'm thankful, but I'm also pissed, because I know that for you it ends there.
Was ich von euch brauche, ist, sich jetzt nicht von diesem Moment zu verabschieden, nicht einen Instagram-Post zu teilen und dann mit deinem Leben so weiterzumachen. Ich sehe dich. Ich sehe die Partys, auf die du mit deinen Kindern gehst und kein schwarzes oder braunes Kind in Sicht ist. Ich sehe deine Hochzeiten, voll mit weißen Gesichtern, dein Arbeitsplatz, voll mit weißen Gesichtern. Es gibt so viel, was du in deinem Privatleben tun musst, um etwas zu ändern. Und der Gedanke, dass du etwas postest und dann einfach weitermachst mit deinem Leben, das beleidigt mich richtig.
And the fact that you can just walk away from it and not address it and not think about it beyond sharing a post, it's actually insulting to me.
Das also sagt die Schriftstellerin Danielle Henderson. Wie reagieren andere Künstler und Kulturmenschen auf die jüngsten Proteste in den USA? Dazu gleich mehr. Aber vorher wird es minimalistisch hier in Kultur heute. Klare, geometrische Formen, reduzierte Farben, das sind die Markenzeichen der Kunst des Minimalismus, auch genannt Minimal Art. In den 60er Jahren ist diese Kunstform entstanden, in den USA. Und dort hat sie damals auch die deutsche Künstlerin Charlotte Posenenske für sich entdeckt. In nur 2 Jahren, zwischen 1966 und 1968, schuf sie den Großteil ihres Werks, das jetzt in einer Ausstellung in Düsseldorf zu entdecken ist. Und entdecken ist hier wirklich das richtige Wort, denn Charlotte Posenenske ist, wenn überhaupt, dann eher Insider ein Begriff. Jörg Biesler, Sie waren für uns im K20 in Düsseldorf. Wer ist, oder vielleicht besser gesagt, wer war diese Künstlerin? Denn das müssen wir vielleicht noch dazu sagen, sie ist ja schon recht früh gestorben, in den 80er Jahren schon.
Ja, 1985 an Krebs, 1930 geboren in Wiesbaden, das so die Eckdaten ihres Lebens. Und sie war Tochter eines jüdischen Elternhauses. Ihr Vater hat sich umgebracht gegen Ende des Krieges aus Angst, entdeckt zu werden. Sie hat also als Teenager schon ganz schwerwiegende Kriegserfahrungen auch gemacht, musste sich alleine verstecken vor den Nationalsozialisten. Nach der Schule dann hat sie Experimente gemacht und in Bühnenbildwerkstätten gearbeitet, sich dann zu einem Kunststudium entschlossen bei Willy Baumeister, also einem der großen Modernen aus der Vorkriegszeit, könnte man sagen, der damals an der Kunstakademie in Stuttgart unterrichtete. Hat ihr Studium aber dann abgebrochen und ist tatsächlich ganz ins Bühnenbild gegangen. In Lübeck und Darmstadt hat sie als Bühnenbildnerin gearbeitet und wendet sich dann in den 50er Jahren doch wieder der Kunst zu. Sie konnte offenbar nicht ganz davon lassen. Es gibt so frühe Spachtelarbeiten von ihr, die auch noch durchaus in der modernen Tradition stehen. Dann sehr, sehr viele experimentelle Arbeiten. Aber Sie haben es gesagt, eigentlich erst Mitte der 60er Jahre findet zu dem, was wir heute sozusagen als Charlotte Posenenske ansehen.
Ja, und was ist das? Wie sieht dieses Werk aus? Ich habe ja schon gesagt, Minimalismus. Kann man sie also in eine Reihe stellen mit den bekannten Vertretern dieser Kunstrichtung aus den USA, wie Sol Lue zum Beispiel?
Jedenfalls wären sie nicht die Erste, die das macht. 1967 hat sie zusammen mit ihm ausgestellt, könnte man sagen, also mit 48 Positionen bei Paul Menz. Der hat eine Ausstellung organisiert an der Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt. Da war sie auch vertreten. Das sind schon ähnliche Arbeiten. Also es sind Grundfarben häufig, mit denen sie arbeitet. Es sind sehr klare geometrische Strukturen. Aber es ist dann doch, glaube ich, was anderes, was sie interessiert und was auch sehr spezifisch ist für sie. Also nehmen wir mal die einfachsten Arbeiten, das sind so Wandarbeiten. Da hat sie gebogene Metallstücke, Aluminium zum Beispiel, in Grundfarben lackiert. Übrigens Arbeiten, die auch 2012 nochmal bei der Documenta zu sehen waren. Also ganz so verborgen ist sie dann doch nicht gewesen. Und beschäftigt sich im Grunde damit, wie sieht das aus, wenn man das von innen anguckt, diese Hohlkehle, und wie sieht die von außen aus. Das ist also durchaus so eine minimalistische Herangehensweise. Aber es passiert dann bei ihr ihr doch noch was anderes, und das hat vielleicht auch was mit dem Theater zu tun, dass sie nämlich spielerische Arbeiten entwickelt, bei denen die Konsumenten, so nannte sie tatsächlich die Benutzer ihrer Kunst, auch selber mitmachen können. Das nannte sie Drehflügel. Das sind dann so Gestelle, die sind entweder auf dreieckigem Grundriss oder quadratischem Grundriss, so Würfelform, mannshoch oder übermannshoch knapp, dass man reingehen kann. Und da hängen dann jeweils zwei Türen an jeder Seite dran. Also je nachdem, ob das nun dreiseitig ist oder vierseitig. Und die Türen kann man in alle möglichen Richtungen verstellen. Das heißt, man kann das Kunstwerk selber gestalten. Man kann aber auch da reingehen. Und man kann sich vorstellen, bei einer Vernissage, wo viele Leute waren, die sind da alle miteinander reingegangen und dann wieder raus auf der anderen Seite. Und es gab ein ziemliches Gedrängel. Also das war Kunst zum Mitmachen, könnte man sagen.
Und sie ließ ja tatsächlich ihre Werke auch unbegrenzt vervielfältigen. Also es ging ihr offensichtlich nicht darum, Einzelstücke für den Kunstmarkt zu produzieren, die dann über die Jahre an Wert gewinnen, sondern wirklich um eine Kunst für alle, kann man das so sagen?
Ja, eine Kunst für alle, eine Kunst, die zum Selbstkostenpreis abgegeben wurde und eben mehr die Kreativität und das Spiel der künstlerischen Auseinandersetzung auf demokratischer Basis zu tun hat, zum Ziel hatte. Und das hat dann letztlich auch dazu geführt, dass sie aufgehört hat, Kunst zu machen. Und das ist einer der Gründe dafür, warum sie heute so als verschollen gilt. Sie hat 1968 einfach gesagt, ich sehe, mit meiner Kunst kann ich nichts ausrichten, gegen diesen Markt kann man nichts machen. Das ist das immer Gleiche. Kunst wird gekauft, damit sie sich im Wert steigert. Daran habe ich überhaupt gar kein Interesse. Und ihre Arbeiten, die dann aus Wellblech oder aus galvanisiertem Stahl so ähnlich wie Lüftungsschächte aussehen, die man auch selber zusammenbasteln und wieder auseinanderschrauben konnte, die sollten eben gerade was anderes sein. Und sie hat aber gemerkt, das funktioniert so nicht, das wird nicht angenommen vom Markt. Und dann hat sie Soziologie studiert und keine Kunst mehr gemacht.
Okay, also würden Sie sagen, sie wird zu Recht jetzt nochmal wiederentdeckt? Lohnt sich diese Ausstellung?
Unbedingt eine großartige Ausstellung, die eben nicht nur uns nochmal einen Blick in die 60er Jahre ermöglicht, sondern auch auf eine singuläre weibliche Position, was ich sehr, sehr gut finde.
Vielen Dank an unseren Kunstkritiker Jörg Biesler. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen würdigt die Künstlerin Charlotte Posenenske. Work in Progress heißt die Ausstellung, zu sehen noch bis Anfang August im K20 in Düsseldorf. Es hat ein bisschen gedauert, bis sich die US-amerikanische Kulturwelt zu Wort gemeldet hat zu den jüngsten Protesten in ihrem Land. Mittlerweile aber gibt es einige prominente Stimmen, vor allem aus der Film- und Musikszene, die sich öffentlich mit den Demonstranten solidarisiert haben, die seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd immer wieder auf die Straße gehen. Gestern hatte außerdem die Musikindustrie einen Blackout Tuesday ausgerufen, einen Aktionstag gegen Rassismus und die Benachteiligung der Schwarzen in den USA. Wie aber sieht es aus mit den anderen Kultursparten, gerade auch mit den großen Kulturinstitutionen, den Museen, den Theatern? Diese Frage ging an Sascha Werner, Kulturjournalistin in New York. Gibt es also auch von dieser Seite ähnliche Reaktionen?
Die gibt es, aber sie sind vor allem individueller Natur. Die großen Institutionen, die hüllen sich mehr oder weniger in Schweigen. Was vielleicht auch damit zu tun haben, dass die meisten so damit beschäftigt sind, sich mit den Folgen des Coronavirus auseinanderzusetzen, dass sie gar keine Zeit haben, jetzt noch groß andere Erklärungen abzugeben. Eine Ausnahme bildet der Direktor des Smithsonian, des großen Museumskomplexes in Washington D.C. Lonnie Bunch hat eine klare Erklärung abgegeben, in der er fordert, dass man dem Rassismus endlich ins Gesicht sieht, der dieses Land seit seinen Anfängen prägt. Das National Museum of African American History and Culture, das Teil des Smithsonian ist, hat zu diesem Zweck ein Online-Portal lanciert mit über 100 Multimedia-Quellen, die Rassismus, Geschichte und Identität in den USA thematisieren.
Also weitgehendes institutionelles Schweigen, sagen Sie, mit wenigen Ausnahmen. Aber die Zeitungen, die Feuilletons, die nehme ich an, die schweigen ja nicht. Welche Debatten werden da gerade geführt? Wie äußern sich Intellektuelle, vielleicht gerade auch schwarze Intellektuelle, in diesen Tagen in der Öffentlichkeit?
Die sind einfach nur frustriert. Die Professorin und Autorin Roxane Gay zum Beispiel, sehr prominente Figur, fragt ganz offen, was erwartet ihr eigentlich von uns? Warum müssen wir immer und immer wieder dieselbe Debatten führen? Warum müssen wir euch immer und immer wieder als offensichtliche hinweisen, nämlich auf den systemimmanenten Rassismus in den USA? Und damit spricht sie für eine ganze Reihe, vor allem afroamerikanischer Intellektuellen. Die sehen sich hier einmal mehr gegen ihren Willen in eine Position gedrängt, in der man von ihnen entweder eine Art Vergebung erhofft oder Lösungsvorschläge, am besten beides. Und dagegen wehren sie sich zu Recht. Sie sind ja nicht die, die das Problem verursacht haben, sondern ein Opfer des Problems.
Wie steht es denn heute insgesamt um die Repräsentation von Schwarzen in der US-amerikanischen Kultur, gerade auch in den großen Kulturtempeln? Geht es zumindest da gerechter zu als noch vor 10, 20 Jahren?
Unbedingt, das muss man auch wirklich sagen. Diversität und Inklusion sind ja zu richtigen Schlagworten geworden, besonders in der bildenden Kunst und im Theater. Wir sehen, wie das Museum of Modern Art und das Whitney Museum haben ja mit Pauken und Trompeten ihre Sammlungen umgehängt und ihre Sammlungsstrategie in diesem Sinn geändert. Und umgedacht wird nicht nur, was gezeigt wird, sondern auch, wer es zeigt. Das heißt, es gibt mehr nicht weiße Kuratoren und Regisseure und überhaupt Veranstaltungen. Nur sind eben diese Tempel der Kultur, wie Sie sie richtig genannt haben, diese Tempel der Kultur und die Straßen Minneapolis oder New Yorks oder Baltimores, die sind eben sehr weit voneinander entfernt.
Das heißt, die Kulturszene ist in diesem Fall kein Spiegel der Gesellschaft, in der Rassismus immer noch zum Alltag gehört.
Kulturszene und Realität sind zwei verschiedene Planeten. Also so gut gemeint die Bemühungen sind, sie erschöpfen sich letztlich darin, dass die betreffenden Institutionen sich auf der richtigen Seite der Geschichte positionieren können und darin, dass das Publikum, das ja immer noch überwiegend weiß ist, sich auf die Schulter klopfen kann, weil es freiwillig ein paar Lektionen Aufklärung mit Kulturbonus genossen hat. Auch die Politik hat dieser ästhetisierte Wohlfühl- und Wohltätigkeitsaktivismus nicht den geringsten Einfluss.
Was wäre denn dann nötig, damit sich wirklich etwas verändert? Wir erleben diese Art von Protesten ja nicht zum ersten Mal, aber sie scheinen eben kaum Konsequenzen nach sich zu ziehen. Woran liegt das?
Naja, eine radikale Auseinandersetzung mit der rassistischen Vergangenheit dieses Landes hat es bisher nicht gegeben. Das Problem ist, dass der politische Wille dazu gerade unter der gegenwärtigen Regierung natürlich völlig fehlt. Es wäre dazu auch eine komplette Umstrukturierung des Bildungswesens nötig, denn da fängt der Rassismus ja schon an. Wer hat Zugang zu einer guten Ausbildung? Wer schafft es mit Hilfe einer Ausbildung in Entscheidungspositionen? Das sind nicht die Leute, die nun in den Straßen Fenster einwerfen. Und es sind auch nicht die Leute, die durch Polizeigewalt sterben.
Das sagt Sascha Werner, Kulturjournalistin in New York, mit Blick auf die jüngsten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Dankeschön. Theaterstücke zum Download, Kammermusik im Livestream und sogar improvisierte Opernabende im Netz. All das kennen wir mittlerweile nur zu gut. Wir haben viel über diese alternativen Formate berichtet, seit das Coronavirus die Kulturwelt in die Zwangspause geschickt hat. Wirklich innovativ war das, was da in den letzten Wochen und Monaten entstanden ist, nicht immer. Aber vielleicht ist es das ja in diesem Fall. Das Teatro Coccia in der norditalienischen Stadt Novara hat jetzt die wohl erste und einzige Oper präsentiert, die ausschließlich in den Wohnungen der Künstlerinnen und Künstler geprobt und aufgezeichnet wurde. Alienati heißt diese Oper. Es geht um eine Bedrohung aus dem Weltall, die den Alltag hier auf der Erde gehörig durcheinander bringt. Jörn-Florian Fuchs, ist das also eine Science-Fiction-Oper?
Scheinbar ganz am Anfang, als es nämlich diese Nachrichten gibt, die man also übers Fernsehen sieht und dann fahren Polizeiautos vorbei und sagen, verlassen Sie bitte nicht Ihre Wohnungen, Ihre Wohnzimmer, bleiben Sie in Quarantäne. Natürlich denkt man an ein gewisses Virus und das ist auch logischerweise letztendlich die Situation, die ein bisschen übersetzt übertragen wird auf diese vermeintlich außerirdische Bedrohung. Die ist natürlich letztlich von innen her diese Bedrohung und dieses Setting ermöglicht dann eine Vielzahl von Szenen, eine Vielzahl von Figuren, denen wir begegnen, etwa einer radikalen Veganerin, die also geradezu verrückt diesen Kult ums vegane Kochen und Essen verfolgt. Es geht um einen Einbrecher, der in dem Moment des Einbruchs gestoppt wird, weil er eben diese Nachricht bekommt von den Außerirdischen. Oder es geht auch um die Hauptfigur eigentlich, das ist hier ein Psychologe, der auch gern mal ein Buch liest über die Überflüssigkeit von Monogamie, während er per Telefon also seine diversen Klienten dann berät, die in dieser Zeit natürlich Ratschlag ganz besonders nötig haben.
Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Musiker haben nie alle gemeinsam geprobt, sondern immer nur einzeln in ihren Wohnungen. Kaum vorstellbar, dass das klappen kann. Wie professionell also klingt das, was dabei herausgekommen ist?
Also das klingt und sieht auch vor allen Dingen total professionell aus. Roberto Reggia hat das Ganze inszeniert, auch gefilmt. In den Wohnungen jeweils die Figuren. Da ist auch mal eine Kleinfamilie dabei, die im Garten gerade sich ein bisschen erholt. Also dann sind es ein paar Figuren. Aber sonst sind es hauptsächlich einzelne Protagonisten, die dann, das ist das ganz Wesentliche auch noch, nicht nur eins zu eins irgendwie ihre Geschichten, ihre Befindlichkeiten erzählen oder singen, sondern es ist auch noch eine Interaktion dabei. Man kann nämlich an mehreren Stellen, kann man entscheiden, mit wem jetzt der Psychiater denn sprechen bzw. singen soll. Und dann gibt es verschiedene Wege durch dieses ganze Stück. Also sehr, sehr innovativ, interaktiv tatsächlich das Ganze. Musikalisch ist es so, wir haben 5 Komponisten, die hier auftreten, die auch zu Hause komponieren. Haben, ein bisschen im Stil der großen Tradition. Da wird Verdi zitiert, auch ein bisschen karikiert, wenn der Einbrecher also plötzlich betet zur Jungfrau Maria, wenn er eben als er diese Nachricht erfährt mit dem Virus. Und hier ist ein kleiner Eindruck, das ist Alfonso Antoniozzi als Psychologe.
Telefono funesto, tremendo cellulare. Perché? Mi state tutti a tormentare.
Ein Ausschnitt also aus der Opernproduktion Alienati. Sie haben es gesagt, die Musik dieser Oper stammt von insgesamt 5 Komponisten. Funktioniert das oder ist das musikalisch gesehen eher, ich sag mal, unzusammenhängendes Stückwerk?
Das geht gut zusammen. Das sind eben einzelne Arien vor allen Dingen, verbunden durch das Klavier, das wir gerade gehört haben. Und so gibt es immer ein bisschen unterschiedliche Farben, unterschiedliche Schattierung dieser Arien. Es ist ein bisschen eben im klassischen Opernstil, aber doch immer auf die jeweilige Situation, auch auf die jeweilige Figur zugeschnitten, funktioniert glänzend, finde ich. Der Untertitel des Ganzen heißt übrigens eine Opera Smart Working. Also da haben wir sozusagen ein ganz neues Genre entdeckt. Und das Ganze kann man gratis und auch mit englischen Untertiteln abrufen unter der Oper von Kotscha oder auch ontheatre.tv. Das ist ein Portal, da gibt es das zum Gratis-Abrufen.
Dankeschön, Jörn-Florian Fuchs. Unser Opernkritiker war das über Alienati, eine Produktion des Teatro Kotscha im italienischen Novara. Es gibt sie, diese ach so gut klingenden Begriffe, die wir immer wieder benutzen, obwohl wir manchmal vielleicht gar nicht so ganz genau wissen, was sie eigentlich bedeuten. Zeit, das zu ändern.
Endlich mal erklärt.
Heute geht's um einen ganz besonders lässigen Begriff aus der Welt der Literatur. Es geht um den sogenannten Coming-of-Age-Roman. Dass es in diesen Büchern irgendwie ums Älterwerden geht, das lässt sich mit ein paar Englischkenntnissen recht schnell erschließen. Aber wer genau altert in diesen Romanen? Wer absolviert dieses Coming of Age, von dem da immer die Rede ist? Maike Albart, verraten Sie es uns.
Das sind junge Menschen, Heranwachsende, Frauen oder Männer, die Mädchen oder Jungen waren und in diesem entscheidenden Moment, in dem wir sie erleben, vielleicht mit dem Kopf gegen die Wand rennen und sich dann irgendwie finden. Also die eine Individualität entwickeln und die dann auf einmal ihren Platz in der Welt einnehmen können. Das kann schiefgehen, das kann aber auch ein glänzender Sieg sein.
Jetzt klingt dieser Begriff Coming of Age ja irgendwie noch recht jung, recht modern. Wann ist diese Form des Romans entstanden? Seit wann gibt es diese Coming of Age-Geschichten schon?
Der Begriff ist so ein bisschen randschmeißerisch nach meinem Geschmack, denn der vermittelt ja etwas ganz, ganz Zeitgenössisches, so auch als sei es ganz einfach, diese Bücher zu lesen. In Wirklichkeit ist es so, dass es Entwicklungsgeschichten sind. Jeder kennt, glaube ich, den Begriff des Bildungsromans. Und der Bildungsroman, der Entwicklungsroman besteht schon seit dem 18. Jahrhundert. Also bei uns in der deutschen Literatur ist es natürlich Wilhelm Meisters Lehrjahre. Der Titel deutet es ja schon an. Das ist der Prototyp. Es gab aber schon zuvor mit Rousseaus Emile ein Beispiel. Damals spielte dann Erziehung einfach eine wichtige Rolle und man setzte darauf, dass es darum ging, diesen Helden zu einer sittlichen Reife zu bringen. Also das war eigentlich der Kniff an dieser Art von Roman und es ist eine der gängigsten Formen, die auch, glaube ich, in allen Literaturen der Welt existiert.
Und diese Begriffe Bildungsroman, Entwicklungsroman, die waren dann irgendwann einfach nicht mehr sexy genug? Da musste dann ein Anglizismus her, oder?
Also ich sage Ihnen ganz offen, über meine Lippen würde dieser Begriff des Coming-of-Age-Romans, außer jetzt mit Ihnen im Gespräch, nicht kommen. Weil okay. Ich finde, dass es wirklich eine Art von Anbiederung ist und dass es um ein Genre geht, das eine große Tradition hat. Und lustigerweise ist es ja so, dass in den angelsächsischen Studien, ich habe jetzt eine entdeckt von 2018, in der es um Girlhood geht, die in Romanen der englischen Gegenwart untersucht wird. Und da ist von Coming-of-Age-Novels die Rede. The Bildungsroman, also das ist ein Lehnwort in allen anderen Literaturen, auch im Italienischen oder im Französischen wird immer von il oder la Bildung geredet. Also da macht man sich dann gerade besonders interessant, wenn man diesen Begriff kennt und beherrscht. Und es sind Romane, die ja sehr häufig dann auch dieses Spannungsfeld ausleuchten zwischen dem, was die Gesellschaft verlangt und dem, was der Einzelne bereit ist zu werden oder inwieweit er sich anpasst oder inwieweit er widerständig ist. Und häufig sind die interessanteren Bildungsromane, die interessanteren Entwicklungsromane die, in denen der Held in irgendeiner Form scheitert und auf die Nase fällt. Das ist schon bei Anton Reiser so von Carl Philipp Moritz, aber es gibt auch Beispiele aus der Gegenwart, in denen das so passiert.
Ja, genau, die Gegenwart. Danach wollte ich Sie fragen, welche Beispiele gibt es denn in der zeitgenössischen Literatur? Ich habe da an sowas gedacht wie Chick von Wolfgang Herrndorf. Ist das so ein klassischer Coming-of-Age-Roman? Ich sage den Begriff jetzt doch nochmal des 21. Jahrhunderts.
Sie dürfen den so oft sagen, wie Sie wollen. Aber das wäre ein ganz gutes Beispiel. Man könnte auch denken an Baldwin, weil heute ja schon von schwarzer Literatur die Rede war. Er hat ganz viele Entwicklungsromane geschrieben, die großartig sind. Ferrante wäre ein Beispiel. Meine geniale Freundin, der große Welterfolg oder ganz aktuell auf der Bestsellerliste Lutz Seiler mit Stern 111. Auch da setzt sich jemand mit seiner Umgebung auseinander und findet seinen Platz in dieser neuen Welt, die ja dann auf einmal anders geworden ist. Es ist ja die Zeit der Wende und so ein bisschen spielt da auch immer die Vorstellung aus der Naturwissenschaft mit hinein. Also, dass man zu etwas heranwächst, wie eine Pflanze sich öffnet, zu einer Blüte kommt. Und die Romanform gibt es aber auch schon bei Salinger, wenn Sie an den Fänger im Roggen denken. Und die wird immer wieder variiert. Und ich denke, wir haben es zu tun mit der guten alten Entwicklungsgeschichte.
Vielen Dank. Unsere Literaturkritikerin Maike Albart hat uns endlich mal erklärt, wer im Coming-of-Age-Roman älter wird und welche Geschichten sich hinter diesem englischen Begriff verbergen. Der Verleger und Kunstmäzen Osman Kavala sitzt seit 946 Tagen in Haft, in einem Hochsicherheitsgefängnis nahe Istanbul. Der Vorwurf, Kavala habe 2013 die Gezi-Proteste mitorganisiert und mitfinanziert. Eine Kampagne macht jetzt auf seine Verdienste aufmerksam. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Maja Elmenreich.
What did Kavala do? Was hat Osman Kavala getan? Diese Frage steht über der Social-Media-Kampagne des Unterstützerkreises Artists United for Osman Kavala. Ab heute werden Videobeiträge auf Instagram, Facebook und Twitter gepostet. Was hat er getan? Diese Frage ist nicht juristisch, sondern wertschätzend gemeint. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Kunst, Politik und Zivilgesellschaft beteiligen sich daran und erzählen, was sie mit Osman Kavala verbindet. Darunter der Filmregisseur Fatih Akin, der mit The Cut 2014 einen Film über den armenischen Völkermord gedreht hat.
Osman Kavala ist der Gründer der Anatolischen Kulturstiftung in Istanbul. Ziel der Stiftung ist es zu zeigen, dass Anatolien einst ein reiches Mosaik der Kulturen war und dass die heutigen Bewohner die Pflicht haben, dieses zu schützen. Ich wendete mich an seine Stiftung, die The Cut schließlich unterstützte und es damit möglich machte, zur Versöhnung beizutragen.
Gemeinsam mit Fatih Akin hat Shermin Langhoff die Kampagne initiiert, die Intendantin des Maxim Gorki Theaters in Berlin. Gegenüber Kultur heute erklärte Shermin Langhoff am Nachmittag die Idee der Kampagne.
Es ist mehr eine Solidaritätskampagne als eine Protestkampagne, die sich an eine Regierung richtet. Es ist auch eine Solidaritätskampagne mit den vielen Künstlerinnen, Kulturschaffenden, Journalistinnen, die draußen sind und durchhalten im Sinne von weiterhin für Demokratie, für Menschenrechte, für Freiheit und Frieden einzustehen, was in der Türkei eben ein gefährliches Unterfangen ist. Insofern richtet sich diese Kampagne tatsächlich auch ausgehend von Künstlern, Künstlerinnen und rufend eine Zivilgesellschaft, die für dieselben Werte wie Osman Kavala einstehen möchte, auch als Solidarität nicht nur für Osman Kavala, sondern auch die anderen politischen Gefangenen und vor allem aber auch jene, die draußen den Ethos nicht nur ihrer Berufe, sondern auch ihres Menschseins hochhalten.
Shermin Langhoff, Mitinitiatorin der Social-Media-Kampagne für Osman Kavala, die nochmals betonte, dass es keinen sichtbaren juristischen Grund gebe, weshalb Osman Kavala in der Türkei inhaftiert sei. Unter dem Hashtag What did Kavala do finden Sie die Videos auf Instagram, Facebook und Twitter.
Vielen Dank. Die Bundesregierung hebt die Reisewarnung für europäische Länder auf. Darüber berichten gleich ausführlich die Informationen am Abend. Und das war Kultur heute mit Anne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.